ich möchte Ihnen guten Morgen sagen und freue mich, dass Sie da sind und dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern können. Ich habe meiner Predigt eine Überschrift gegeben. Sie ist etwas lang und sperrig, aber ich denke, ich kann Ihnen erklären, was ich damit meine. In Jesu Licht können wir unsere wahre Identität annehmen. Vor einiger Zeit las ich in der Zeitung von einem Mann, der in dem einen Jahr zum Leiter der Abteilung Kinderheilkunde eines Krankenhauses gemacht wurde und im gleichen Jahr angeblich die Anwaltsprüfung bestand und zum Rechtsanwalt zugelassen wurde. Dieser Mann hatte mehrere Frauen an verschiedenen Orten. Er war gleichzeitig mit ihnen verheiratet. Seinen Namen habe ich vergessen, aber er war ein großer Hochstapler, der sein ganzes Leben lang gefälschte Unterlagen, Zeugnisse und falsche Ausweise und dergleichen verwendet hatte. Mal änderte er seinen Namen, mal seinen beruflichen Hintergrund. Was er aber nicht ändern konnte, war seine wirkliche Identität. Wir kennen alle das Märchen vom Rumpelstilzchen. Ein kleiner Mann tanzt nachts im Wald um ein Feuer und singt: Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Die Freude daran, dass niemand seinen Namen, seine wahre Identität kennt, lässt diesen kleinen Mann um ein Feuer tanzen. Auch wir sind froh darüber, wenn nicht jeder unsere wahre Identität erkennt und hinter unsere Masken schaut. Unsere Träume, Erwartungen, Hoffnungen, Sehnsüchte und Gedanken, unsere Taten und unsere Unterlassungen halten wir gern verborgen. Ach, wie gut, dass nicht jeder weiß, wer wir in unserem Innern sind. Aber irgendwann ist das Feuer heruntergebrannt, dann tanzt und singt niemand mehr, sondern dann werden wir klagen. Ach, wie schlimm, dass niemand weiß, wie ich wirklich heiß. Sich niemand offenbaren zu können, niemand unseren wirklichen Namen zu sagen, unsere wahre Identität offenbaren zu können, lastet oft schwer auf uns. Wenn wir nicht sagen können, was uns zerreißt, bedrückt, bedrängt, zerfrisst, kränkt oder auffrisst, dann reiben wir uns an unserer Maske und an unserer Namenlosigkeit wund. Dann möchte ich eine andere Version dieses Liedes vorschlagen. Ach, wie gut, dass einer weiß, wie ich wirklich heiße. Wenn unser Leben mit Jesus in Berührung kommt, wenn wir ihm sagen können, wer wir letztlich sind, wie wir leben, was uns bewegt und umtreibt, dann wird er uns empfangen, verstehen und uns verändern, sich aber nicht in uns täuschen. Er wird uns eintauchen in seine Barmherzigkeit und Versöhnung. Ach, wie gut, Herr, dass du weißt, wer ich wirklich bin und mich liebst und mir vergibst, aber nicht so lässt, wie du mich gefunden hast. Wer also sind wir wirklich? Nur Jesus kann diese Frage letztlich beantworten, denn er ist unser Schöpfer und kennt uns in- und auswendig. Und das meist besser, als wir uns selbst kennen. Ihre Rufnamen waren Simon, Jakobus und Johannes, und von Beruf waren sie Fischer. Was konnte Jesus in diesen Männern sehen, das sonst niemand sehen konnte? Kein vernünftiger Rabbi hätte jemals versucht, auf den Schultern dieser einfachen und ungehobelten Männer eine weltweite Bedeutung zu gründen. Und eine Stellenbeschreibung und eine Stellenausschreibung für die Suche nach Jünger Jesu könnte vielleicht folgendermaßen gelautet haben: Gesucht werden 12 unbeständige Männer mit wenig Erfahrung in Politik und Auslandsangelegenheiten, mit geringer Menschenkenntnis und Lebenserfahrung, die aber gewillt sind, einem Rabbi auf einer dreijährigen Pilgerreise mit unbekanntem Ziel zu folgen. Und die Bewerber müssen bereit sein, ihre Familien für jeweils einen längeren Zeitraum zu verlassen. Es ist keine besondere Ausbildung nötig, aber es wird auch kein Gehalt gezahlt. Und die Mitnahme von Geld oder Kleidung zum Wechseln ist nicht erwünscht. Ein Anforderungsprofil. Die Bewerber müssen Freude daran haben, Menschen zu fischen und bereit sein, dem Rabbi bedingungslos zu folgen. Unterbringung wird versucht, immer sicherzustellen. Verfolgung geschieht mit ziemlicher Sicherheit. Zu erwartende Misserfolge wahrscheinlich viele. Und nach Abschluss der Aufgabe erhalten die Bewerber die gleiche Belohnung, die auch die Propheten des Alten Testaments erhielten. Würden Sie sich bewerben wollen? Aber sehen wir uns einmal Petrus an. Er war impulsiv und lebte nach dem Motto, erst handeln, dann denken. Und seine Vorgehensweise als Erster hinein und als Erster heraus. Als Erster ging er ins Wasser, als Erster verließ er das Boot. Er stürmte voran und verlor als Erster den Kontakt zur Wirklichkeit. Und er war der Erste, der Jesus als den Messias bekannte und auch der Erste, der Jesus verleugnete. Doch Jesus wusste Bescheid über die wahre Identität Simons. Er sah hinter der oberflächlichen Fassade des Fischers die Stärke und die Treue eines Mannes, der bedingungslos bereit war, den Auftrag Jesu zu erfüllen. Und deshalb entschied sich Jesus, ihn zum ersten Leiter seiner Kirche zu ernennen. Und mit dem neuen Namen gab er Simon auch die wahre Identität. Matthäus berichtet im Kapitel 16, und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Jesus nannte Simon einen starken Fels, Petrus, einen Grundstein, ein solides Fundament, auf dem die Kirche wachsen und gegründet sein sollte. Und Jesus zeigte Petrus seine wahre Identität, indem er ihn mit einem Felsen verglich. Gott hatte ihn dazu bestimmt, Großes zu verantworten, eine neue Form von Gemeinschaft, die Gemeinde Jesu. Und der begeisterungsfähige Fischer fand die Ausrichtung seines Lebens. Er sagte später von den Nachfolgern Jesu, sie seien lebendige Steine, die in einen geistlichen Tempel eingebaut werden. Und Petrus selbst war einer der ersten Steine. Dann gab es noch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus. Diese beiden brachten oft Aufruhr in die Gemeinschaft, indem sie die anderen Jünger oft bedrängten. Und so schreibt Lukas in seinem Evangelium im Kapitel 9, es kam aber unter ihnen der Gedanke auf, wer von ihnen der Größte sei. Eines Tages hatte Jesus also gerade erklärt, dass der Geringste auf Erden der Größte im Reich Gottes sein würde. Und da sprachen Johannes und Jakobus und ihre Mutter Jesus an, ob die beiden Jünger, die beiden jungen Männer, nicht in Gottes Reich die Ehrenplätze neben Jesus zur Rechten und zur Linken einnehmen könnten. Heute haben Lobbyisten und auch die Mitarbeiter von Nachrichtenagenturen natürlich den Wunsch, direkt neben dem Büro von Frau Merkel angesiedelt zu sein, um alles aus erster Hand mitzubekommen. Genauso ging es diesen beiden. Die wollten auch alles mitkriegen und ganz vorne sein. Jakobus und Johannes bedienten sich dabei sogar der Fürsprache ihrer Mutter, weil sie wussten, dass ihre Mutter eine brennende Befürworterin der Sache Jesu war. Und wir hören geradezu, wie diese jüdische Mutter zu Jesus sagt, du weißt doch, Jesus, wie sehr ich deine Arbeit liebe. Und ich habe dir auch meine beiden Söhne anvertraut, zwei so gute jüdische Jungs, die dir treu nachfolgen. Und da habe ich mich gefragt, ob du nicht auch etwas für uns tun könntest. Ich sage dir, zwei so prächtige Jungs sind eine Freude für jede Mutter. Ich bitte dich nur um einen kleinen Gefallen. Jungs, fragt Jesus doch selber. Mutter möchte gern wissen, ob wir im Himmel direkt neben dir sitzen könnten. Und als die anderen von diesem Wunsch erfahren, da empörten sie sich. So steht es in der Bibel. Und ich denke, das ist eine feine Umschreibung dafür, dass sie eigentlich vor Ärger in die Luft gehen wollten. Wer waren diese beiden, dass sie versuchten, die anderen auszustechen? Jakobus und Johannes hatten ein andermal sich vorgenommen, zum Rächer Jesu zu werden. Und Lukas berichtet das in seinem 9. Kapitel seines Evangeliums. Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte, da wandte er sein Angesicht, stracks nach Jerusalem zu wandern. Und er sandte Boten vor sich her. Die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, im Herberge zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Als aber das seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie: Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Jesus aber wandte sich um und wies sie zurecht. Die Oberen der samaritanischen Dörfer lehnten es ab, Jesus auf dem Weg nach Jerusalem zu empfangen. Die Samariter hassten die Juden genauso, wie die Juden die Samariter verachteten. Und so wollten die Leute mit Jesus nichts zu tun haben. Also kamen Johannes und Jakobus auf die Idee, Jesus vorzuschlagen, Feuer vom Himmel auf die Leute und auf ihre Dörfer fallen zu lassen. Und Jesus wies sie zurecht und er nannte sie daraufhin Donnersöhne, weil sie Staub aufwirbelten und Streit verursachten. Habe ich mich vertan. Mit Technik ist das immer so eine Sache. Doch mit der Zeit konnte Jesus auch ihre Herzen und Sinne verändern und ihnen ihre wahre Identität zeigen. Jakobus erwartete, wie wir wissen, den ersten Märtyrertod. König Agrippa ließ ihn um 40 nach Christus enthaupten. Er muss ein sehr begnadeter Gemeindeleiter gewesen sein, dass er sich eine solche Sonderbehandlung verdiente. Und Johannes hinterließ uns ein Evangelium, drei Briefe und die Offenbarung. Und in seinen Schriften benutzt Johannes das Wort Liebe häufiger als alle anderen Autoren des Neuen Testaments zusammen. Aus einem Möchtegern-Terminator wurde er der Apostel der Liebe. Und es gibt noch einen anderen Jünger, dessen wahre Identität erst durch die Begegnung mit Jesus ans Licht kam, nämlich mich. Als ich Jesus begegnete, war ich jemand, der die Arbeit und den Erfolg als das wichtigste Lebensziel ansah. Und nach der ersten Hälfte meines Arbeitslebens wechselte ich in ein neues Arbeitsfeld und übernahm eine Aufgabe, von der ich überhaupt keine Ahnung hatte. Und in der ersten Zeit dieser neuen Verantwortung spürte ich, wie anfällig für Fehler und falsche Entscheidungen ich war. Und mein Chef und die Kollegen haben gedacht, der soll erst mal seine Erfahrungen machen. Und so bin ich, wie man hier in Hessen sagt, so in manches Fettnäpfchen gedappt. Und oft genug bin ich mit Bauchschmerzen in den Tag gestartet und habe Beruhigungsmittel genommen, um durchzuhalten. Und die Belastung hat meine Familie zu spüren bekommen. Und ich bin häufig ruppig und ungeduldig mit meinen Lieben umgegangen. Ich hatte natürlich das Bestreben, die anderen Mitarbeiter auszustechen und Erfolge zu sichern. Dann fand ich letztlich auch Anerkennung bei den Kollegen, bei den Kunden und bei Abnehmern und Außenstehenden. Und das blähte mich gewaltig auf, denn ich hatte es geschafft, mich durchzusetzen. Aber war ich nun der Mensch, der bewusst den Erfolg suchte und besser sein wollte als alle anderen, oder eher der, der in seinem Inneren nach Frieden und Ruhe suchte und glaubte, nur als erfolgreicher Workaholic anerkannt zu werden. War das Streben, der Beste zu sein, ein Schutzschild vor innerer Leere? Aber Jesus durchschaute mich und hatte bessere Pläne für mein Leben als nur Erfolgsstreben. Und als ich Jesus nachzufolgen begann, fühlte ich mich unendlich geliebt und befreit von diesem ständigen Erfolgsdruck, unter dem ich stand, und dem Bemühen, der Beste zu sein. Die Arbeit wurde dadurch natürlich nicht einfacher, im Gegenteil. Aber ich lernte, die anderen zu achten, ihnen in Anteilnahme zu begegnen und mich an ihren Erfolgen zu freuen. Denn Christus fing an, mir meine wahre Identität aufzuzeigen, und ich wurde ein Kind des Königs und sein geliebtes Geschöpf. Ein Mensch berufen, anderen Menschen zu dienen und die Gaben meines gnädigen Gottes zu genießen. Ich entdeckte, dass ich die Fähigkeit besaß, an anderen Menschen Anteil zu nehmen, sie zu begleiten im Gebet und in Gemeinschaft. Gott ermöglichte mir, ein Leben zu führen, das den Gaben meiner Persönlichkeit gerecht wurde. Wir alle haben mehrere Identitäten, eine an der Oberfläche, eine Maske, mit der wir uns so geben, wie wir von anderen gern gesehen werden möchten, und dahinter eine verborgene, die nur Jesus sieht, kennt und ans Licht bringt. Jesus kann uns umgestalten und die tiefere Identität, die in uns verborgen ist, aufdecken und hervorholen. Für einen Hochstapler hatte der anfangs erwähnte Mann es sehr weit gebracht, aber seine Karrierewechsel haben keinen Identitätswechsel verursacht und bewirkt. Wenn es darum geht, einen solchen Wechsel in Gang zu setzen, dann ist Jesus ein wahrer Meister. Und die Veränderung, die er bewirkt, geht bis an den Kern unserer Persönlichkeit. In Jesu Gegenwart werden bedenkenlose Draufgänger wie Petrus zu Felsen, die Gemeinde bauen und tragen, werden Egoisten und Pyromanen wie Jakobus und Johannes von Liebe und Behutsamkeit erfüllt. Und alle, die in Wirklichkeit innerlich unsicher und deswegen den Draufgänger und den Erfolgsmenschen hervorkehren, können überzeugende Nachfolger Jesu werden, wenn sie die Liebe und Güte ihres Herrn erleben. Das verblüfft mich immer wieder. Wenn wir unsere wahre Identität, unsere innere Identität entdecken wollen, dann müssen wir in Demut erkennen, dass wir mit unserem alten Menschen nicht weiterkommen. Dann müssen wir unsere gefälschten Unterlagen, die falschen Zeugnisse und Ausweise, die wir mit uns herumtragen, und die Maske, mit der wir uns schützen wollen, ablegen und uns dem wahren Leben entgegenstrecken, das Jesus uns anbietet. Die Wahl liegt bei uns. Wir können uns an unserer gewohnten Identität festklammern, in der wir uns ja wohlig eingerichtet haben und die uns Sicherheit zu vermitteln scheint. Aber ist das eine gute Wahl? Selbst ein verängstigtes Kind läuft in die Arme seiner Mutter oder seines Vaters, anstatt sich allein an seiner Kuscheldecke festzuhalten und dort Vertrauen zu finden. Ich denke, es ist Zeit, uns vom Innersten unseres Wesens her zu verändern, und Gott wird uns erhören und Gott wird uns auch einen neuen Namen geben, denn wir sind ja nach Gottes Namen genannt. Und Jesus wünscht sich eine Beziehung zu uns Menschen, die auf Vertrauen basiert, die persönlich und bedeutungsvoll für uns, für mich als Mensch ist. Und wir wurden erschaffen als ein Teil der Familie Gottes und um mit unseren Gaben und Fähigkeiten Gott zu dienen. Und Jesu Bestreben ist es, uns unsere Masken abzunehmen, damit wir Gott und seinen Menschen in unserer wahren Identität begegnen. Ein Leben als Christ ist nicht frei von Versagen, Lieblosigkeit und Schuld. Ich erlebe das als Christ immer wieder. Das Leben und unser Menschsein lassen uns schuldig werden aneinander, und das oft auch in Familie oder in Partnerschaft. Seit meine Frau und ich unser Leben Christus anvertraut haben, suchen wir jeder für sich am Vormittag, am Morgen die Stille vor Gott. Aber dann kommen wir zusammen und beten gemeinsam. Und am Abend suchen wir gemeinsam die Stille vor Gott. Wir beten und lesen gemeinsam in der Bibel. Dieses gemeinsame Zusammensein und diese Gemeinschaft bietet uns die Möglichkeit, abzulegen, was uns beschwert, verletzt und gekränkt hat. Wir können aber auch unser Inneres öffnen und aussprechen, was wir uns wünschen, vorstellen oder erwarten. Und wir lernen, aufeinander zu hören und einander Anteil zu geben und zu klären, was missverständlich war. Und die gemeinsame Buße, das gemeinsame Gebet für einander und für andere, bringt Frieden in unsere Herzen. Und wir kommen in Gottes Gegenwart und können beten: Herr, mach, dass alles, was in mir ist, auf dich hört. Und so kann Gottes Wort und Jesu Fürsorge unser Leben verändern und unsere wahre Persönlichkeit ans Licht bringen und am Leben halten. Warum habe ich Ihnen diesen Einblick in mein Leben gegeben? Ich denke, es geht mir darum, dass Sie spüren, dass Sie bei Gott geborgen sind und dass Gott Ihre wahre Identität aufdecken kann und Ihnen zeigen kann, was Er mit Ihnen plant und was Er mit Ihnen vorhat. Und das Leben mit Gott ist ein reiches Leben, auch wenn es auf und ab geht und wenn Leid und Schmerz und Einsamkeit auch darin ist. Und so möchte ich Sie ermutigen, dieses Ja zu diesem Gott zu sagen. Und für all die, die das noch nicht getan haben, möchte ich ein Gebet sprechen und ich möchte es vorsprechen, und wer die Freude hat und auch die Bereitschaft hat, mag es mitsprechen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst und mich so annimmst, wie ich bin. Ich möchte dir begegnen und mit dir in Beziehung treten. Vergib mir alles, was zwischen mir und dir steht. Befreie mich von meiner Schuld, die mich von dir trennt. Und nimm mir auch die Maske, die mich von anderen Menschen trennt und wo ich jemand sein möchte, der ich eigentlich gar nicht bin. Und so bitte ich dich, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Du allein sollst nun der Herr meines Lebens sein. Amen. Ja, und dann singen wir gemeinsam das Lied "Hab keine Angst".
Time. Wenn du nachts nicht mehr schlafen kannst, wenn du grübelst, was morgen wird, du hast doch mich. Hab keine Angst, auch wenn andere nicht zu dir stehen. Wenn du meinst, dass du wertlos bist, ich liebe dich. Und ich hab alles in der Hand, kenn dein Leben sehr genau. Ich weiß um alles, was du brauchst, Tag für Tag. Hab keine Angst, ich liebe dich. Du kannst meinem Wort vertrauen. Sein Ziel erreicht, wenn wir uns gegenüberstehen und du bist hier. Oh, welch ein Tag, wenn die Trauer der Freude weicht und ein wahres Verwirren schlägt, der Weg zu dir.